Halleluja. Hat auch ein Wort für die Leitung. So, das war nicht meine Intention. Das ist Dinge sind freigesetzt in Worship einfach. Aber ich hatte ein Wort für die Leitung. Also wer sind die? Also das der wie heißt es Prisma-Team oder sowas? Aber Leitungsteam. Also alle in der Leitungsteam, also Bibelschule und Hauptleitungsteam, steh auf, weil also auch die Bibelschulleitung auch. Komm, alle die, also weil ich hatte das Gefühl, dass Gott euch erinnern möchte an Dinge, die in den Wurzeln sind, dieser Bewegung. Weil Gott sagt, was hier ist, ist nicht nur eine Schule, ist nicht nur ein Zentrum, es ist eine Bewegung für dieses Land. Es ist eine Bewegung für den deutschsprachigen Raum und es sind DNA-Sachen, die längst vergessen worden sind oder vernachlässigt worden sind. Und eins ganz spezifische Sache war dieser Siegesschrei oder Siegesruf im Lobpreis. Gott sagt, da war etwas ganz wichtig am Anfang dieser Bewegung, was mit einem Siegesruf und einem Siegesschrei und die High Praises von Gott, die weit in diesem Land, die wirklich, das ging hinaus über die Grenzen diesen Ort, aber das hat etwas fest gewurzelt in diesem Ort und es gehört zu dieser DNA. Und Gott sagt, jetzt ist ein Zeitabschnitt, wo ihr zurück, also back to the future. Back to the future, also zurück in die Zukunft. Dass es etwas von der Vergangenheit ist, das Gott entgraben möchte, das euch hinein in die Zukunft bringen soll. Und es gibt mehr als diese eine Sache, das war nur eins, was Gott mir gegeben hat. Und Gott sagt, ihr seid dran mit mir in dem nächsten Zeitabschnitt, wirklich diese DNA wirklich neu zu entdecken. Es ist nicht zurück in der Vergangenheit, es ist zurück in die Zukunft. Es ist ein DNA wieder zu entdecken und umzusetzen für heute. Strecke eure Hände aus. Also diese treue Männer. Und diese treue Familie, weil jeder Mann hinter ihm steht, eine sehr starke und gute Frau und ihre Familie. Und diese Familien, die haben bezahlt. Und Gott sagt, ich habe gesehen, was ihr bezahlt habt. Was ihr aufgegeben habt als Familien, hier zu sein, den Preis, was ihr über Jahre und Markus, Gott sagt, du sagst ihm immer, aber Gott, das ist ein Vorrecht, aber Gott sagt, ich weiß den Preis, was du als Person und was ihr als Familien bezahlen musstet über den Jahren. Und Gott sagt, also mein Gefallen ist auf dir in diesem und du wirst so eine Belohnung von mir bekommen und die Belohnung sagt, Gott, meine Belohnung ist dich näher zu kennen, aber Gott sagt einfach, ich sehe und mein Gefallen ist auf euch, weil ihr treu geblieben seid. Und Vater, ich bete für die nächste Saison dieses Zentrums. Jesus, dass du deine Versorgung freisetzt über dieses Leitungsteam in alle Weisheit, Herr, in alle Verständnis, Herr, nach deiner Wille. Vater, ich bete, dass du die Fenster des Himmels öffnest über diesen Ort. Herr, mit Finanzen, mit Bibelschüler, mit Leuten von ganz Deutschland, Jesus, dass die hier kommen werden, um das zu empfangen, was du in den Wurzeln gepflanzt hast, in Jesu Namen. Wir sprechen dein Segen aus, in Jesu Namen, über dieses Team, über dieses Haus, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Gab's was anderes? Nein. Einige von euch haben gefragt, weil ich hatte so viele Fragen nach den Vormittagssessions. So viel, also es ist immer ein spannendes Thema. Also ich habe also gar nicht ganz oberflächlich ein paar Themen behandelt. Also, aber Endzeiten ist tatsächlich ein Thema, das Königreich Gottes, ist ein Thema, was nicht häufig behandelt wird. Und sobald man ein paar Themen berührt, kommen 100 oder 1000 mehr Fragen dazu. Und ich möchte euch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens, also mein alte Heimat, Kansas City, IHOP Kansas City, da haben wir ein Team und wir haben uns also ganz viel mit diesem Thematik beschäftigt über den Jahren. Das war etwas, was Gott uns als Auftrag gegeben hat, wirklich die Themen der Wiederkunft Jesus also so tief zu studieren und uns tief damit zu beschäftigen. Und das heißt, wir haben so viele Ressourcen und es ist alles, das ist nicht, also wir haben es nicht gemacht als intellektuelle oder akademische Nachforschung, sondern weil wir wollen bereit sein. Wir wollen die Dringlichkeit in Tagen spüren und entsprechend leben und uns ausstrecken und sagen, Jesus, wenn du tatsächlich wiederkommst, das hat Bedeutung für wie ich mein Leben führe heute, wie ich mich einbringe. Also manche Leute haben ein gewisses Verständnis von den Endzeiten, wo sie, wenn ich die Endzeiten studiere, dann schalte ich mich aus von der Gesellschaft. Aber wir sagen, nein, wenn Jesus kommt, wenn Jesus bald wiederkommt, ich will mich bereit machen, ich will mich investieren, ich will in die Partnerschaft, in Gebet und in Predigen des Evangeliums kommen. Ich will mich vollkommen Jesus hingeben, weil die Zeit nah ist. Aber auch sind so viele Ressourcen auf der Webseite von IHOP und ich nenne das, ich weiß nicht, ob jemand da hinten ist, die das einblenden kann, das ist ihopkc.org, ihopkc.org. Und wenn du auf diese Website gehst, findest du hunderte von kostenloser Lehre und Skripten und alles möglich zu dieser Thematik. Auch sogar ein paar von mir auf Englisch. Weil jemand hat gesagt, meine Tochter ist hier gekommen, sie hat gehofft, dass du auf Englisch predigen würdest. Das ist alles auf der Webseite, auf Englisch. Das andere ist, ein guter Freund von mir in Berlin, Christoph Domes, der leitet eine Gemeinde, die Kreative in Berlin. Die zwei von uns haben über den letzten 2-3 Jahren ein bisschen besprochen, sagen, wie können wir das Thematik der Vorbereitung der Braut Jesus, die prophetische Absicht des Himmels, also wirklich entwickeln, ein bisschen für Deutschland. Und wir haben eine Konferenz zusammengestaltet in Berlin, letztes Jahr November, und das heißt 3,5. Also wenn du ein bisschen mit Endzeiten dich auskennt, also das ist ein bisschen cooler Name, aber das hat da ein bisschen Bedeutung. Aber wir hatten letztes Jahr so eine powervolle Zeit. Wir haben uns nicht nur beschäftigt mit theologischen Details, sondern wirklich mit Umsetzung. Was ist der Bedeutung für uns? Wie können wir ausstrecken in der Fülle von dem, was Gott für uns hat, in diesem Land auch und in Europa? Und das ist 3. bis 5. Oktober. Wir machen das für das zweite Mal fortführend zum letzten Mal. Also die ganzen Informationen sind auf dieser Flyer. Ich habe ein paar auf dem Tisch da gestellt. Also wenn das dich interessieren sollte, würde ich das höchst empfehlen. Ich glaube, alle Sessions von letztes Jahr auf ihrer Website auch kostenlos sind. Also das heißt, es ist auch ein Ressource, was ich höchst empfehlen würde. Das war so eine coole Zeit, die Gegenwart Gottes. Also man würde nicht denken, wow, End Times Conference. Man würde nicht so denken, es eine Endzeitkonferenz war, weil die Gegenwart Gottes und die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Liebe Jesus so vorhanden war in der Ort. Aber ich möchte einfach betonen Ressourcen, die Themen, die ich für wichtig halte, nicht nur ich, ganz viele für wichtig halte, aber nicht sehr häufig vorkommen. Also für mich ist es wichtig, dass wir gutes Verständnis von dem Wort Gottes bekommen, von Menschen, die tief gewurzelt sind im Wort Gottes, aber wirklich eine Leidenschaft für die Ausgießung des Heiligen Geistes haben. Also weil es kommt rüber ganz anders, also wenn es von so einer Haltung ist. Und IHOP kann ich empfehlen, diese Konferenz kann ich auch empfehlen. Okay, lass uns dann zum Wort Gottes kommen, zum letzten Mal zusammen. Schade, es war so eine coole Zeit. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also ich habe es so genossen, so ein bisschen warm, habe ich gesagt, aber also besser als zu kalt und zu nass. Und es ist noch wärmer, wo meine Familie ist, glaube ich. Meine Frau hat gesagt, über 40 Grad da im Süden. Gut, schauen wir nach Offenbarung und Kapitel 19. Und wir fangen wieder an, also das ist fortführend vom Dienstagabend. Also das ist ein Teil 2, Teil 1. Insgesamt das Ganze heißt die siebenfältige Vorbereitung der Braut Jesu. Natürlich gibt es mehr als 7 Punkte zu der Vorbereitung Jesu Braut, aber es ist gut, wenn man 7 Punkte hat. Ich finde es immer, wenn immer ich eine Predigt vorbereite, ich finde es immer schade, wenn ich auf 6 Punkte lande. Ich versuche immer, entweder einen wegzulassen oder einen extra zu finden, dass es 5 oder 7 ist. Die siebenfältige Vorbereitung der Braut Jesu, Teil 2. Offenbarung 19, Vers 6. Lass uns das nochmal lesen. Wir waren da letztes Mal. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Amen. Und Jesus, ich bete, dass du dein Geist der Offenbarung und Weisheit über uns heute Abend auf eine neue Art und Weise freisetzt, dass wir Ohren haben werden zu hören, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Vater, öffne du die Augen unseres Herzens, überrasche uns mit deiner Güte, lass dein Wort tief gepflanzt werden in uns, in Jesu Namen. Und wo wir am Dienstag, ich mache so ein bisschen Wiederholung, dann gehen wir weiter, am Dienstag haben wir über diese Idee, dieses Konzept der Braut Christi ein bisschen geredet. Und wir haben festgestellt, dass auch wenn wir Männer die Braut Christi sein müssen, die Frauen müssen Söhne Gottes sein. Also das ist ein Bild, was uns anspricht, also was uns etwas sagt über den Privileg, was wir haben in unserer Beziehung zu Jesus. Wir sind nicht nur berufen, eine Armee zu sein, nicht nur berufen, eine Familie zu sein, nicht nur berufen, eine Gemeinde zu sein. Wir sind berufen als Jesu Braut. Wir sind berufen, die intimste Beziehung zu haben, was es überhaupt möglich ist. Wenn man das Wort Braut hört, man hört gleichzeitig Bräutigam. Und wenn man an Braut und Bräutigam denkt, denkt man an intime, frische, tiefe Liebe. Amen. Und wir sind berufen in diese tiefe Liebesbeziehung zwischen Jesus. Und was interessant hier ist, die große Halleluja hat zu tun mit der Braut. Also wenn man das Buch der Offenbarung versteht, versteht man das hier in Offenbarung 19, ist etwa ein Höhepunkt im ganzen Buch. Das ist ein Höhepunkt, etwas fängt an, ein neuer Zeitabschnitt fängt an. Die Herrschaft Jesu auf Erde fängt an. Sein Königreich in der Fülle fängt an auf Erde. Und warum? Weil die Hochzeit ist gekommen. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und warum ist die Hochzeit gekommen? Weil die Braut sich vorbereitet hat. Weil die Braut sich bereit gemacht hat. Ich war letzte Wochenende an einer Hochzeit. Es hätte um 13 Uhr anfangen sollen. Es hat endlich 15 Minuten später angefangen. Warum? Weil die Braut noch nicht da war. Die Braut stand draußen. Sie wartete auf ihre Jungfern oder wie heißt es, Jungfern oder so. Also die sie wartet auf ihre Freunde. Es war nicht alles bereit. Und deswegen, ich habe die Trauung gemacht, musste ich warten, musste ich der Bräutigam trösten. Sie kommt, Jan, sie kommt, das kann ich dir versprechen. ist noch nicht bereit, aber gleich. Und ihr Lieben, die Hochzeit des Lammes kündigt an die Herrschaft der letzte Adam und seine Braut. Die Welt wartet mit großer Erwartung auf einen letzten Adam, der Autorität hat, alles auf Erde wiederherzustellen. Seine Herrschaft auf Erde zu bringen, aber Gott hat vorher bestimmt, es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei. Und deswegen aus seiner Seite, ich lege ihn in den Staub der Erde und aus seiner Seite bringe ich eine Braut hervor. Hat Gott bei der erste Adam gemacht und hat Gott bei seinem Sohn der letzte Adam gemacht. Hat ihn in den Staub der Erde gelegt und aus seiner Seite durch seinen Tod hat er ein Braut hervorgebracht, die vollkommen passend war zu ihr Bräutigam. Und alle Himmel, Paulus nennt es anders in Römer 8, er sagt, hey, die ganze Schöpfung wartet mit größter Erwartung, dass die Söhne Gottes offenbar werden sollen. Das ist die gleiche Sprache, anderes Bild. Das alles vorbereitet, dass Gottes Volk sich vorbereitet für diese endgültige Tag, wo wir in die Fülle unserer Berufung kommen sollen. Und was wir gesehen haben am Dienstag ist, wir kommen nicht, wir bereiten uns nicht vor als Braut, wenn wir nicht verstehen, dass wir eine Braut sind. Man sieht nicht in den Straßen Frauen mit Brautkleidern an, die sagen einfach, ich bin bereit für meine Hochzeit, aber ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt einen Bräutigam habe. Die Straßen sind nicht erfüllt mit vorbereiteter Bräute. Warum? Weil ein Braut bereitet sich vor für eine besondere Person, ihr Bräutigam, in Bezug auf seine Liebe und Hingabe ihr gegenüber. Das heißt, wenn wir nicht glauben, dass Gott uns will, wenn wir nicht glauben, was Jesus gebetet hat, bevor er zum Kreuz ging, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin. Wenn wir das nicht glauben, dass er uns bei ihm will, dann geben wir uns nicht hin, uns vorzubereiten. Aber sobald diese Wahrheit bei uns landet, wir sagen, oh, das macht einen Unterschied. Ich muss jetzt anders leben. Jede Braut, die gerade verlobt ist, denkt, ich habe andere Prioritäten jetzt in mein Leben. Jede junge Frau, in dem Moment, wo sie weiß, es ist verbindlich, plötzlich kommen andere Prioritäten vor in ihr Leben. Und sie sagt, ja, das kann ich nicht mehr machen. Ich habe nicht Zeit für das und jenes und Folgendes. Warum? Weil ich für eine Hochzeit vorbereiten muss. Und es kommt bald die Hochzeit des Lammes. Das haben wir ein bisschen angeschaut am Dienstagabend. Dass es kommt bald eine Hochzeit. Schneller als wir denken. Und wir werden dabei sein. Und Jesus erwartet und wir, wenn wir gespannt sind auf der Hochzeit, wir sollen uns Mühe geben, uns vorzubereiten. Jesus hat den Weg gemacht, damit wir für immer mit ihm in enge Beziehung leben können. Aber er will gewisse Dinge in seine Braut haben. Ladies, die nicht verheiratet sind, Männer, die noch nicht verheiratet sind, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Okay? Besonders die Frauen, ihr habt eure Listen. Was für dich wichtig ist bei deinem Mann. Du nimmst nicht irgendjemand, du hast gewisse Dinge, die du haben willst bei deinem Mann. Die Männer auch, das sind gewisse Dinge. Manche Dinge sind unverhandelbar und die sollten eigentlich verhandelbar sein. Und das ist nur ein Rat. Aber bei Jesus, Jesus sucht eine passende Braut, die denkt, wie er denkt, die tut die Werke, die er tut, die hat die Werte, die er hat. Für mich war es wichtig, als ich meine Frau verheiratet habe, dass ich wusste, dass sie die gleichen Werte oder die Hauptwerte gleich waren, dass die passend waren. Sonst wäre es peinlich für uns gewesen, zusammenzukommen und für mich zu entdecken, wow, meine Frau ist berufen, Missionarin in Chile zu sein. Weil ich berufen bin, Missionar in Deutschland zu sein. Und ich habe einen Wert auf viele Kinder und sie hat einen Wert auf ein Kind. Das wäre schade gewesen. So ist es bei Jesus. Jesus will eine Braut, nicht nur, weil er eine gut aussehende Frau zu seiner Seite braucht, weil er sucht eine passende Partnerin. Er sucht ein Volk, das mit ihm läuft in der Verwaltung seines Königreiches, der die gleichen Dinge auf dem Herzen hat, die er auf dem Herzen hat. Und die Frage ist dann, wenn Jesus bald wiederkommt, was sind die Schwerpunkte? Was sind die herausfordernden Dinge, die wir angehen müssen in unserem Leben persönlich und als Gemeinde Christi, die uns vorbereiten, damit wir dastehen an dem Tag der Hochzeit des Lammes in der vollkommenen Herrlichkeit, was Jesus für uns vorbereitet hat. Und das Buch der Offenbarung gibt uns ein paar Hinweise. Das Buch der Offenbarung, viele Leute vermeiden dieses Buches, weil die denken, oh, schlimme Dinge werden passieren. Aber ich empfinde, dass das Buch so ein Segen ist. Offenbarung 1, Vers 3 nennt Jesus das Buch ein Segen für alle, die das Buch lesen, hören und umsetzen, die werden ein Segen bekommen. Die werden ein Segen empfangen. Warum? Weil das Buch grundsätzlich kein Buch voller Information ist. Der Punkt der Information über die Endzeiten ist nicht, damit wir ständig in Debatten kommen, über was Details sind und so weiter. Das ist gut zu wissen. Aber der Punkt ist nicht, dass wir Experten in Details werden. Der Punkt ist, dass wir verstehen, es kommt ein Reich Gottes, es kommt neue Himmel und neue Erde, es gibt einen Teufel, der das nicht erlauben will und deswegen kommt ein großer Konflikt vor der Hochzeit. Und Jesus ruft seine Gemeinde und sagt, ihr seid meine Braut, sei dafür vorbereitet, nicht nur, dass ihr das überlebt, sondern, dass in der Mitte schwieriger Zeiten ihr die Kraft haben, in euch zu überwinden. Es ist ein Vorbereitungsbuch für Überwinder. Wer will ein Überwinder sein im Leben? Jesus will nicht, dass wir, wenn Erschütterung kommt, erschüttert sind. Weil alles muss zuerst erschüttert werden, damit das, was nicht erschüttert werden kann, bleibt, nämlich Gottes Sohn und sein Reich. Aber wenn unser Fels nicht Jesus ist, nicht sein Königreich ist, werden wir schnell erschüttert werden. Wenn wir nicht vertraut sind, dass eine Krise tatsächlich auf der Erde kommt, ihr Lieben, hab keine Angst, weil wenn der Krise kommt, Gott hat einen Befehl an seine Gemeinde. Steht auf, leuchtet euch. Ihr Lieben, unsere großartigste Tage als Gottes Volk werden mitten in dunkle Zeiten sein. Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Tochter, weil sie zelten gehen musste mit ihrer Schulklasse oder Schullandheim, glaube ich. Und es waren eine Menge Sachen, die wir nicht hatten. Und eins war eine Taschenlampe. Und wir konnten gar keine Taschenlampe finden bei uns, obwohl wir hunderte mal gekauft haben. Weißt du, wie es ist? Also das sind die Dinge, ja, da haben wir hunderte von solchen Dingen und du findest gar nicht, wo die sind. Und dann musste ich eine Taschenlampe kaufen Und diese Taschenlampe haben wir von einem Laden geholt und wir haben versucht, die Taschenlampe, also das Licht zu scheinen, und man kann gar nicht vorstellen, ist das Licht, ist das hell genug? Was ist das? Weil wir in ein beleuchteter Raum waren. Und viele Leute, die momentan nicht das Licht der Gemeinde sehen, in Tagen der Erschütterung, in Tagen der Ungewissheit und Verzweiflung, wenn die Gemeinde aufsteht, voll mit dem Heiligen Geist, die Welt wird auf eine neue Art und Weise bekennen, dass die Herrlichkeit Gottes in dem Volk Gottes ist. Weil die Licht soll heller scheinen, nicht in der Licht, sondern in der Dunkelheit. Und das Buch der Offenbarung schenkt uns Vorbereitungsmaterialien. Besonders und vor allem die zweite und dritte Kapitel. Und ich würde auch sagen, die fünfte und vierte und fünfte Kapitel auch. Das sind auch andere Teile. Aber vor allem Offenbarung 2 und Offenbarung 3 haben mit die Umsetzung in unser Leben und die Vorbereitung, die durch die Ereignisse zu stehen und zu überwinden, die bald kommen sollen. Jesus will nicht, dass wir schockiert, überrascht oder sonst sind, wenn schlechte Dinge passieren. Er will, dass wir uns vorbereitet haben. Jesus konnte nur das Kreuz überwinden, weil er sich vorbereitet war. Weil er gewisse Eigenschaften hatte, eine gewisse Charakter hatte, würde er nicht erschüttert und erschrocken vor dem Kreuz. Der wollte als Mensch der Kreuz nicht tragen, aber er hat in ihm eine Gewissheit: Vor mir liegt Freude. Vor mir liegt ewige Freude. Und für die Freude, die vor mir liegt, gehe ich auf dem Kreuz. Und es sind Prinzipien, die wir annehmen können in diese Kapiteln, die uns helfen werden in jeder Abschnitt unseres Lebens, auch wenn die Zukunft, Wiederkunft Jesus verzögert. Weil ihr Lieben, es kommen schwierige Zeiten auf Erde, aber es ist kein Grund zur Erschütterung für die Gemeinde, es ist ein Grund für Freude. Weil wenn die Welt erschüttert ist, wir haben ein Fels. Und wir haben eine Antwort für die Welt. Und wir haben ein Rettungsschiff. Aber wenn wir springen aus dem Rettungsschiff, weil wir verstehen nicht, dass es stark genug ist, wer soll die Welt dann in den Sturm erretten? Und ich möchte einfach ein paar Prinzipien da rausholen in diese zwei Kapiteln von Offenbarung. Wir werden die nicht lesen. Ich ermutige euch, die zu lesen. Und es sind verschiedene Aspekte. Also man könnte ein oder zwei Botschaften über jede einzelne dieser Briefe. In Offenbarung 2 und 3 handelt es um 7 Briefe an 7 unterschiedliche Gemeinden geschrieben. In damals Asien, das ist heutige Türkei. 7 Gemeinden, unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche Stärken und unterschiedliche Schwächen. Und Jesus lobt diese Gemeinden für das, was die gut gemacht haben. Aber er rät sie von gewissen Dingen ab. Nicht, weil er gemein ist, sondern dass er weiß, wenn du so weiter lebst, ihr werdet euch kaputt machen und ihr werdet nicht überwinden können. Und ihr werdet nicht bereit sein für mein Wiederkunft. Lasst uns diese 7 Nachrichten ein bisschen anschauen. Jede dieser Nachrichten redet von die gleichen Themen. Jeder redet von ein Attribut von Jesus, an Eigenschaft von Jesus. Und was interessant ist, Jesus verlangt von seiner Gemeinde nur, was schon war, bei ihm ist. Jesus verlangt von uns nichts, was er nicht selber tut.
Und das ist das Gute. Wir haben schon ein Vorbild, der vorangegangen ist und der das für uns als Vorbild lebt oder auch in seiner Zeit, in seinem Dienst auf der Erde gelebt hat. Jeder Brief redet von einem Attribut von Jesus. Jeder Brief erwähnt einen Bereich in dem Leben der Gemeinde, wo Jesus sein Volk vorbereitet haben möchte. Jeden Brief redet von schwierigen Themen, die die Gemeinde überwinden muss, um sich selbst für Jesus vorzubereiten. Und jeder Brief redet von die Belohnungen dafür. Ihr Lieben, Jesus fordert uns nicht auf, Dinge zu tun ohne Belohnung. Amen. Also manchmal haben wir ein falsches Konzept von Jesus. Ich mache das, ich lege mein Selbst zur Seite und ich mache das einfach, weil es gut für mich ist. Ich tue schwierige Dinge einfach, weil es richtig ist, schwierige Dinge zu tun. Jesus verspricht Belohnungen für Treue. Jesus motiviert sein Volk mit ewigen Belohnungen. Und manche von uns wissen gar nicht davon. Wir haben uns gar nicht beschäftigt mit unseren ewigen Belohnungen. Und das ist auch ein spannendes Thema. Wir haben nicht viel Zeit, uns da zu investieren heute Abend. Aber die Belohnungen, verstehst du? Du wirst ein weißes Stein empfangen, sagt der eine der Gemeinde. Und alle schauen, weißes Stein, was ist das überhaupt? Aber wenn du verstehst, was dieses Stein war, das war wie ein Pass damals. Das war wie ein Pass, wobei man in eine Stadt, das war der Beweis der Bürgerschaft in eine gewisse Stadt. Das heißt, wenn du diesen weißen Stein hattest, du dürftest reinkommen in eine freie Stadt in der damaligen römischen Welt. Das war dein Bürgerschaftsbeweis. Und Jesus sagt, hey, ich werde dir einen Pass in die neue Jerusalem geben. Du wirst einen Pass haben können, dass du raus und rein gehen kannst und dass du voller aller Rechte eines Bürgers meiner heiligen Stadt haben kannst. Das sind Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, weil wir uns gar nicht damit beschäftigt haben. Du wirst eine Säule in mein Tempel sein können. Du wirst bei mir für immer leben können. Du wirst von dem Baum des Lebens essen können. Das sind Dinge, die uns nicht real sind, weil unser Fokus hauptsächlich auf heute ist und nicht auf Ewigkeit. Und wir haben keinen Appetit für solche Dinge. Weil unser Appetit für Schnitzel und Pommes ist. Und nicht für Frucht von dem Baum des Lebens. Weil wir uns gar nicht damit beschäftigt sind. Das begeistert uns gar nicht. Aber wir sollen uns ein bisschen mit diesen Briefen auseinandersetzen. Den ersten Brief, wir fangen einfach an. Der erste Brief wurde an eine Gemeinde in Ephesus geschrieben. Es war eine große Gemeinde. Das war eine der größten Gemeinden. Es waren drei große Gemeinden, die erwähnt worden sind im Neuen Testament. Jerusalem, Antiochien und Ephesus. Aber einige Jahre später, und Ephesus, das war so ein Leuchtturm in der ganzen Region. Das war, wo Paulus war. Paulus kam in Ephesus hinein, fing an zu predigen. 2 Jahre, 3 Jahre später ging er wieder nach Jerusalem und er sagt, wirklich, das war eine transformierte Stadt. Eine Stadt der Götzendienst würde zu einer Stadt zur Ehre Gottes in 3 Jahren. Eine der größten Städte der Welt. Und wenn man sieht, was Jesus über diese Gemeinde sagt, es ist unglaublich. Wenn du die Beschreibung dieser Gemeinde liest, du würdest denken, wow, wenn wir so eine Gemeinde in Deutschland hätten, da würde ich Teil davon sein wollen. Ich meine, die waren treu, die haben Trübsal ausgeharren, also die haben falsche Lehren nicht geduldet, die haben falsche Apostel entlarvt und weggesandt, also die haben alles richtig gemacht. Anscheinend, alles, was wir für wichtig halten, außer nur eins, und bei jeder Gemeinde heißt es, Jesus sagt, ja, das ist so gut. Alles, was ihr macht, hier und hier und hier, ist so gut. Ich habe nur einen Punkt. Und du weißt, wenn Jesus sagt, ich habe nur einen Punkt, da sollst du aufpassen. Also meine Kids, die würden sagen, ja, das war nur ein Punkt, ist egal. Aber wenn Jesus sagt nur einen Punkt, das ist der einzige Punkt, was wichtig ist in dem Sinn. Und Jesus kommt auf Ephesus zu und er sagt, hey, großartig, ich lobe euch für euer Eifer, aber das in meinen Augen ist nicht genug. Ich lobe euch für euer Ausharren, für euer Treue im Dienst. Wow, großartig, aber das ist nicht genug. Ihr habt etwas verlassen. Es gibt etwas, was damals da war, was nicht mehr da ist. Und wenn diese Sache nicht da ist und nicht wiederhergestellt ist bei euch, ich werde deinen Ruf von euch wegnehmen. Weil es ist nicht mehr mein Ruf, sondern es ist dann euer Ruf. Er sagt, ich werde euer Lampenstande, euer Leuchter wegnehmen. Und der Leuchte steht für das Zeugnis der Gemeinde in der Welt. Und Leuchte war immer etwas, was symbolisch war für das Zeugnis der Gemeinde. Und Jesus sagt, es gibt eins, und wenn es nicht da ist, verlierst du dein Zeugnis. Und das eine, was gefehlt hat in Ephesus, war Liebe für Jesus. War die tiefe Liebesbeziehung. Und warum ist es Jesus wichtig? Weil Jesus sucht keine Arbeitskraft. Jesus sucht eine Liebhaberin. Er sucht eine Liebesbeziehung zu seinem Volk. Die, die heute Morgen da waren, ich habe mich ziemlich viel da mit dem Thema beschäftigt. Alles in unser Leben, in christliche Leben soll von Liebe fließen. Jesus sucht nicht Menschen, die seine Arbeit machen. Wir haben den Privileg, in Partnerschaft mit ihm zu kommen, um das Evangelium zu verbreiten, um das Königreich Gottes zu verbreiten. Aber Jesus braucht die Hilfe nicht. Er will die Partnerschaft. Und wenn die Liebe nicht da ist, ist diese Partnerschaft sinnlos. Dann werden wir nicht mehr Braut, sondern Angestellte oder Arbeitnehmer von Jesus. Und viele von uns sehen uns so, Jesus, ich bin in dein Reich gekommen, was für Aufträge hast du für mich? Als ich meine Frau geheiratet habe, kam sie nicht auf mich zu und sagt, Wes, kannst du mir die Liste meiner Aufgabe geben als deine Frau? Das hätte mich beleidigt, wenn sie sowas gemacht hat. Wenn sie auf mich zugekommen wäre und gesagt, Wes, kannst du mir sagen, was meine Berufung ist in dem Haus? Was ist mein Verantwortungsbereich? Wir haben aus der Liebe festgestellt, wer wir sind, was wir tun müssen, um einen Haushalt zu gestalten. Aber ich sage euch, die Person, die am meisten für mich arbeitet, ist meine Frau. Und sie wird gar keinen Cent dafür bezahlt. Warum? Weil ich nicht ihr Arbeitgeber bin. Sie macht das als Reaktion auf Liebe. Meine Frau ist die Person in dieser Welt, die ich am meisten diene. Ich schütte aus mehr Energie, um meiner Frau zu dienen, als mein Arbeitgeber zu dienen. in der Woche. Wow, und ich bekomme kein Geld dafür. Warum? Wo bekomme ich die Energie? Aus Liebe. Weil die Beziehung gesund ist. Weil die erste Liebe da ist. Die Liebe ist das Öl, was verursacht diese brennende Flamme. Und deswegen hat Jesus gesagt, hey, wenn ich will eine Braut, ich will keine Arbeitskraft. Und wenn die Liebe nicht da ist, werde ich euer Leuchte wegnehmen, nicht weil ich gemein bin, sondern weil es kein Licht mehr in der Leuchte gibt, weil der Öl der Liebe nicht mehr da ist. Es kann nicht mehr angezündet werden. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob du schon Pflanzen gehabt hast in deinem Haus. Ich habe öfters Pflanzen gehabt und etwas passiert. Du weißt genau, was ich sagen werde. Man vergisst, die Pflanzen zu bewässern. Und wenn man vergisst, die Pflanzen zu bewässern, eine interessante Dynamik stattfindet. Die Pflanze sieht normal aus. Es mag sein, dass diese Pflanze seit ein oder zwei Wochen nicht bewässert worden ist. Ich vermute nicht. Aber es könnte sein, weil die Pflanze sieht genauso aus, eine Weile, nachdem kein Wasser mehr eingeschüttet ist. Aber plötzlich, eines Tages, ist es zu spät, weil die Wurzeln vertrocknet sind und das Ganze stirbt. Und das, was die Wahrheit ist, wird offenbar. Und Jesus sagte der Gemeinde in Ephesus, hey, ihr habt den Punkt verpasst. Ihr fing an aus Liebe, mich zu dienen. Aber deine eigene Mühe kann euch nicht tragen durch das, was kommen soll. Nur Liebe kann euch das Durchhaltsvermögen geben, um durchzuhalten in schwierige Zeiten. Ich halte Dinge durch mit meiner Frau, weil Liebe da ist, weil die Beziehung auferbaut ist in Liebe. Und Jesus sagt diese Gemeinde, was will er von Ephesus? Ich will, dass die Liebe an erster Stelle ist in unserer Beziehung. Ich will, dass die Beziehung in erster Stelle ist. Jesus sucht eine Braut, der die Beziehung als erste Priorität setzt. Und öfters wird er falsch gelesen in dieses Teil von Offenbarung. Öfters wird hineingelesen, ihr habt eure erste Liebe verloren, weil es so häufig in der Gesellschaft ist. Du redest mit Paaren, die lassen sich scheiden. Warum? Wir haben die Liebe verloren. Ihr Lieben, man verliert nicht Liebe, man verlässt Liebe. Jesus sagt der Gemeinde in Ephesus, ihr habt euer erste Liebe verlassen. Das heißt, das ist jetzt kritisch, weil das bedeutet, das war eine Entscheidung, andere Dinge für wichtiger zu halten als der Beziehung. Das war irgendwann eine Entscheidung, die reingeschlichen ist, meine Werke und mein Dienst ist wichtiger als der Beziehung selbst. Und das Gute ist, indem die Liebe nicht verloren ist, sondern verlassen ist, indem es eine Entscheidung war, darf es eine Entscheidung geben, dass wir die Liebe an erster Stelle tun können. Wir können entscheiden, unsere Liebesbeziehung an erster Stelle wieder zu machen. Und er gibt dann diese Gemeinde drei Dinge, die machen müssen, um die Liebe, die erste Liebe wiederherzustellen. Erstens hat er gesagt, vergesst nicht, wer ihr seid. Schau, wovon ihr gefallen seid. Vergiss nicht, wer du bist. Du bist keine Arbeitskraft, du bist eine Braut. Vergiss nicht, dass es bei Liebe anfing. Und du die Zuneigung der Bräutigam hast. Du musst nicht als Sklave leben, als Knecht, als Arbeitskraft, weil du die Braut bist. Ihr Lieben, die erste Liebe fängt an, wenn wir uns wahrnehmen, wie Jesus uns wahrnimmt, als seine geliebte Braut, als seine geliebte Söhne. Wenn wir diese Wahrnehmungen nicht haben, dann streben wir, diese Stelle zu erreichen, was wir schon haben. Es sind so viele Christen und die arbeiten, um diesen Platz zu verdienen, was die schon haben. Die streben, in einem Raum kommen zu dürfen, wo die schon wohnen. Und Jesus sagt, vergiss nicht, ihr seid durch mein Blut gereinigt, ihr seid als meine Braut berufen, ihr seid Söhne, der allmächtige Gott und die Geliebte des Herrn. Vergiss nicht deine Position als Braut, wer er ist und wer du für ihn bist. Meditiere drauf, fülle deine Gedanken mit seinen Worten der Zuneigung. Wie ein Bräutigam über seine Braut freut, so freut sich dein Gott über dich. Wie mein Vater mich geliebt hat, sagte Jesus, so habe ich euch geliebt. Ihr Lieben, das ist eine der profundesten Statements in der ganzen Bibel. Johannes 15, 9. Wie der Vater mich geliebt hat, sagte Jesus, so liebe ich euch. Ich drücke das anders aus. Wie Gott, der Vater, Gott, der Sohn geliebt hat, so liebt Gott, der Sohn, dich. In der gleichen Art und Weise, dass Gott, liebt Gott dich. Ihr Lieben, du hast schon, you've already arrived. Du bist schon angekommen. Du fängst an von einer privilegierten Position im Leib Christi. Und das motiviert zu Liebe. Hat gesagt, vergiss nicht, wer du bist. Tu Buße, war das Zweite, was er gesagt hat. Kehre um. Verändere dein Denken. Verändere deine Prioritäten. Du bist Maria und nicht Martha. Bekomme ein Maria-Denken und nicht ein Martha-Denken. Das heißt nicht, dass wir keine Arbeit machen sollen, keinen Dienst machen sollen, sondern dass wir dienen von Liebe aus und nicht für Liebe. Wir dienen Gott von Liebe und nicht für Liebe. Meine Priorität ist, die Liebesbeziehung zu pflegen. Und das ist eine gewaltige Entscheidung, wie Maria das gemacht hat, mitten in alle die Vorbereitungen, als Jesus zu Hause war bei ihr und ihrer Schwester. Und Jesus sagt, Maria, die zu meinen Füßen sitzt, hat sich nicht ablenken lassen von die vielen Tätigkeiten, die gemacht werden mussten. Sie hat das Nötige getan. Und es ist wichtig, du bist nicht entweder Maria oder Martha, du bist, jede von uns hat einen Dienst und jede von uns hat eine Verantwortung, die Beziehung zu pflegen. Kehre um, ist die Beziehung, ist die Pflegen, diese Beziehung mit Jesus eine Priorität. Plane Zeit mit ihm in deinen Zeitplan. Und das Dritte, was er da gesagt hat, um erste Liebe zu pflegen, war, mache die ersten Schritte wieder. Tu das wieder, was du am Anfang gemacht hast. Als du Jesus kennengelernt hast, wie war deine Zeit mit ihm? Hast du Zeit für ihn eingeplant? Hast du Zeit für Begegnung mit ihm gehabt? Hast du deine Kraft in die Beziehung hinein investiert? Tu das wieder. Das passiert nicht von alleine, sondern indem du entscheidest, diese ersten Werke für wichtig und für erste Stelle zu machen. Maria hat's gemacht, David hat's gemacht, Paulus hat es gemacht. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, die drei Personen waren sehr erfolgreich im Dienst, weil die erste Liebe an erster Stelle hatten. Das zweite Message, das heißt, die erste Message ist, Jesus sucht eine Braut, die Beziehung in erster Stelle tut. Das die zweite Botschaft. Die zweite Botschaft, und ich verbringe mehr Zeit mit dem ersten, weil es am allerwichtigsten ist. Alles andere fließt von dieser Realität. das erste Liebe an erster Stelle ist. Die zweite Botschaft ist folgendes. Jesus sucht nicht nur eine Braut, die die Beziehung an erster Stelle tut. Er sucht eine Braut oder ein Volk, das ihm liebt, wie er sein Volk liebt. Wie hat er sein Volk geliebt? Bis zum Tod. An die Gemeinde in Smyrna hat er gesagt, erschrecke euch nicht vor Verfolgung, was auf euch kommt. Er hat gesagt, einige von euch muss noch mehr Verfolgung erleben. Einige von euch werden sogar sterben. Aber Jesus ist nicht eingegriffen und sagt, ja, und ich greife ein und errette euch von Verfolgung und sogar vom Tod. Er hat gesagt, ertrage Leid. Ertrage dieses Leid und ihr werdet einen Siegeskron, ein Kron des Lebens empfangen. So wie ich das von meinem Vater empfangen habe. Es sucht ein Braut, ihr Lieben. Jesus hat uns in unsere sündhaftige Kondition geliebt bis zum Tod. Und es sucht eine Braut, der ihm liebt. Ihr Lieben, es ist viel einfacher, Jesus zu lieben, als es war, Jesus uns zu lieben. Und er sagt, ertrage Leid. Paulus hat es Timotheus gesagt, ertrage Leid wie ein guter Soldat Jesu Christi. Leid und Verfolgung ist Teil der normale christliches Leben. Ihr Lieben, dass wir das noch nicht in der letzten Zeit in Deutschland erlebt haben, bedeutet nicht, dass wir das nicht erleben sollen. Weil es gesprochen war von Jesus, wenn ihr mich nachfolgt, werdet ihr gehasst werden von allen Nationen. Und die meisten Christen, ihre Reaktion darauf ist, wenn die ein kleines bisschen Verfolgung, ist zu sagen, ich habe aber Rechte als ein Christ in diesem Land. Die Reaktion der Urgemeinde, als die Verfolgung erlebt haben, war Freude, dass die mitteilen durften in dem, was Jesus für ihn gemacht hat. Dass die durch ihre Verfolgung und das Leid, was die tragen mussten, dass die einen Ausdruck der Liebe Jesus geben konnten, was er ihnen gegeben hat. Ihr Lieben, wir haben ein ganz verdrehtes Denken, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen in der westlichen Welt. Und wir haben Geschwister überall in der Welt, das ist genau verstehend. Und in diesem Punkt viel weiter sind als wir. Das heißt nicht, dass wir in der Verfolgung selbst freuen sollen, aber wir sollen uns freuen, dass wir die Ehre haben, Jesus in diesem Art und Weise zu lieben. Wir sollen uns nicht davor zurückziehen, wenn es auf uns kommt. Jesus hat das Petrus sogar versprochen, fast als Belohnung. Wenn du jung warst, hat er Petrus gesagt, als er Petrus wiederhergestellt hat. Als du jung warst, gingst du, wer du gehen wolltest. Wenn du alt wirst, wird jemand dich führen. Und er sprach diesbezüglich auf der Art von Tod, wobei Petrus Jesus verherrlichen würde. Haben wir überhaupt so ein Konzept? Und wie gehen wir damit um? Weil wenn, sobald ich über Verfolgung und Schmerzen und solche Dinge rede, kommt immer Stillschweigen von dem Publikum. Und es passiert, weil wir, wie überwinden wir diese Herausforderung? Weil ihr Lieben, das wird auf uns zukommen. Es wird auf einige von uns schneller zukommen, weil einige von euch gesandt werden soll in Länder, wo es viel häufiger ist. Und der Punkt ist, wenn wir Jesus mehr als unser eigenes Leben lieben, geben wir uns auf ein ganz neues Level hin. Hingabe ist kein Problem, wenn wir nicht leben, um unser eigenes Leben zu schützen. Was passiert, wenn ich in die Rente gehe? Habe ich genügend Ersparnisse? Wir bauen ganz viel in unser Leben, um unser natürliches Leben zu schützen. Wir erkennen nicht, ihr Lieben, wenn du Jesus gehörst, du wirst nicht sterben. du wirst mal rübergehen, aber von Himmelsperspektiv, du hast schon jetzt ewiges Leben. Du hast schon jetzt, Tod ist nicht das Ende. Und wir versuchen, den Tod zu vermeiden, weil wir als Christen ein Konzept haben, dass wenn wir sterben, es das Ende ist, weil unsere Herzen nicht mit unserer ewigen Realität erfüllt sind. Jesus durfte das Kreuz annehmen für die Freude, die nach dem Tod war, die Auferstehung, das ewige Leben bei seinem Vater, die Herrschaft mit seiner Braut. Seine Hingabe war bezogen auf seinen Blick auf Ewigkeit. Und ihr Lieben, manche von uns sind Jesus wenig hingegeben und wir wollen einen Durchbruch in unserer Hingabe. Und Jesus will, dass wir den Durchbruch haben, weil wenn wir unser Leben nicht mehr als, wenn wir seine Liebe schätzen mehr als unser Leben, werden wir große und mächtige Dinge für Gott tun können. Und wie fördern wir dieses Teil? Wie werden wir zu ein Volk? Jesus gibt das Antwort an Smyrna. Er sagt, ihr werdet ein Kron des Lebens, ein Siegeskron des Lebens empfangen. Er weist sie darauf hin, auf Ewigkeit. Ihr werdet ewiges Leben haben. Ihr werdet den Sieg erringen. Ihr werdet bei mir sein für alle Ewigkeit. Paulus hat es anders gedruckt in Kolosser 3, hat gesagt, richtet eure Augen auf Dinge, die oben sind. Ihr Lieben, wir richten hauptsächlich, würde ich sagen, unsere Emotionen und Gedanken auf Dinge, die wir sehen. Und Paulus hat gesagt, das Geheimnis deines Erfolgs und deiner Hingabe ist, wenn deine Emotionen und deine Gedanken bei Gott sind im Himmel. Wenn deine Gedanken erfüllt sind mit Ewigkeit und deine ewige Bestimmung, das ist erst, wer deine echte Berufung, by the way, anfängt. Wir haben eine Berufung, bis wir sterben, aber wir haben eine ewige Berufung. Wenn wir treu in Kleinem sind, wird Gott uns Großes in dem Tag anvertrauen. Wir überwinden Angst vor dem Tod. Und wir lieben Jesus mehr als unser Leben, wenn wir sein Perspektiv über unser Leben bekommen. Wir haben schon ewiges Leben. Das Dritte, ich gehe ganz schnell durch. Wie gesagt, jeder Einzelne ist ein Message in sich selbst. Das Dritte an die Gemeinde in Pergamon. Und es sind viele Aspekte zu jedem Brief, aber ich beschreibe nur eine Sache, was ich daraus bekomme. Dulde falsche Lehre nicht. Dulde falsche Lehre nicht. Ihr Lieben, etwas, was die Endzeiten bezeichnet, ist viel Täuschung. Viel Täuschung. Die Liebe von vielen wird sich erkalten, weil die Sünde lieben. Und schon jetzt sind es Lehrer überall in dem Leib Christi, die benutzen das Wort Gottes, persönliche Anliegen zu gerechtfertigen. Um fleischliche Anliegen zu gerechtfertigen. Die verdrehen Gottes Wort. Wölfe in Schafspelz. Überall in der Gemeinde, also ich benenne nicht die ganze Lehrthematik, was reingekommen ist, aber überall hört man Lehre, wo man denkt, das ist überhaupt nicht in Gottes Wort. Und ihr Lieben, Jesus sucht ein Volk, eine Braut, die für Wahrheit steht. Er sucht ein Volk, die steht gegen die Dinge, die nicht auf seinem Herzen sind. Er sucht ein Volk, das ein prophetisches Zeugnis ist in dieser Welt. Ein Volk, das sein Wort trägt mit Mut und Kühnheit. Weil nur sein wahres Wort hat Kraft, ein menschliches Leben zu verändern. Und deswegen sagte Jesus diese Gemeinde, weil die haben schon falsche Lehre geduldet, was dazu geführt hat, dass ein gewisses Maß an Immoralität in der Gemeinde in Pergamon gekommen ist. Und er hat gesagt, hey, duldet das nicht. Duldet es nicht, erlaube nicht, steh stark dagegen. Erkenne, wo Lügen in der Gemeinde sind. Und viele in der Gemeinde, in der westlichen Gemeinde, erkennen nicht, dass die Gemeinde voller täuschender Lehre schon ist. Warum? Und jetzt kommt eine Werbung für eine tolle Bibelschüler, die ich kenne, hier in Bad Gandesheim. Viele Leute dulden Dinge in der Gemeinde, die gar nicht mit Gottes Wort zu tun haben, weil sie kein Fundament in diesem Buch haben. Die erkennen nicht, was die Wahrheit ist. Wenn du Täuschung vermeiden willst, es ist nicht schwierig. Werde vertraut mit der Wahrheit. Werde vertraut mit Gottes Wort. Und wir brauchen eine neue Reformation in dem Wort Gottes. Wir brauchen eine Reformation von geisterfülltes Bibellehre, wo wir erlauben, den Heiligen Geist uns zu lehren. Und wir erlauben, das Wort Gottes unsere Emotionen und Gedanken zu richten, statt dass wir über das Wort Gottes mit unserem Intellekt stehen und sagen, wir richten, was das Wort Gottes sagt. Ihr Lieben, baue Zeit für das Wort Gottes in dein Leben. Besuche eine Bibelschule auf alle Fälle, aber lese das Wort. Lese das Wort und erlaube den Heiligen Geist, das Wort auf deinem Herz zu schreiben. Und ihr Lieben, ihr werdet etwas merken. Der Geist Gottes ist ein Gott der Offenbarung. Die Belohnung, zu der Wahrheit zu stehen, ist, wir werden verborgene Manna essen können. Und für mich steht das für, die Geheimnisse Gottes werden uns offenbart. Wir werden eine neue Ebene von Offenbarung in der Wahrheit bekommen. Nicht Dinge, die nicht im Wort Gottes sind, sondern erleuchtende Verständnis dieses Wort wird denen gegeben, die sich diesem Buch hingeben. Jesus sucht eine Braut. Eine prophetische Zeugnis, die zu sein Wort steht. Viertens, Thyatira, die hat ein Problem mit Immoralität. Jesus sucht eine Braut. Die Belohnung für Thyatira war, ich suche eine Braut, mit wer ich meine Kraft teilen kann. Ich suche ein Volk, das mit mir auf meinem Thron sitzt und Autorität in die Nationen hat. Für alle Ewigkeit, aber auch hier und jetzt. Jesus will seine Braut mit Kraft und Vollmacht erfüllen. Er will, dass wir unsere Hände ausstrecken und die Kranken werden geheilt. Er will, dass die Wahrheit predigen und Städte mit Licht und Verständnis erfüllt werden. Er will, dass wo wir treten, das Licht und Kraft Gottes kommt und für Transformation auf diese Welt kommt. Er will uns seine Kraft anvertrauen. Aber das Problem hier, weil die Gemeinde war voll mit Kompromissen, vor allem bei der sexuellen Ebene, sexuelle Immoralität. Und er hat gesagt, wenn ihr in meinem Kraft wandeln wollt, auf der Ebene, was ich vorhabe für euch, ihr müsst Immoralität fliehen, fliehen. Ihr müsst Immoralität, immorale Lebensstil fliehen. Warum? Weil Immoralität schafft Barrieren in unser Leben zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und wie können wir in der Fülle des Geistes wandeln, wenn wir Vereinbarung mit Dunkelheit haben in unser Leben? Wir müssen den gleichen Geist haben wie Josef. Weil wir leben in so einer Generation, wo Josef war und die Frau von Potiphar auf Josef gekommen ist und hat gesagt, schlaf mit mir, schlaf mit mir, schlaf mit mir. Und weißt du, was es gesagt? Wir kennen alle diese Geschichte, wo Josef geflohen ist. Aber manchmal springen wir über das Teil, wo es gesagt, Tag für Tag weigerte sich Josef, mit ihr zu gehen. Und der Kampf in unserer Generation gegen Immoralität ist ein täglicher Kampf. Ich rede mit erwachsenen Männern und Frauen hier. Wir sind so mit aller Arten von Immoralität jeden Tag konfrontiert und wir müssen entscheiden, Krieg zu machen mit unseren Augen, mit dem, was unsere Ohren hören, mit dem, was raus aus unserem Mund kommt. Falls wir Vereinbarungen mit Dunkelheit machen, was Barriere schaffen, wo Gott genau das uns geben will, was er Josef gegeben hat über Ägypten, nämlich Kraft über die Nationen. Indem Josef sich geweigert hat, in diese Immoralität hineinzusteigen, etwas ist passiert. Gott hat gesagt, hier ist ein Mann, den ich vertrauen kann, mit viel Autorität. Und ihr Lieben, Gott will uns immer mehr von seiner Power und Kraft anvertrauen. Wer will mehr Kraft in der Gemeinde sehen? Wir müssen den Krieg gegen Immoralität gewinnen, Tag für Tag, Stück für Stück. Wenn du versagst, das ist nicht das Ende, weil wir haben einen Gott, der uns vergibt. Dass wir aufstehen und sagen, reinige mich, Jesus. Vergebe mich und wir empfangen seine Vergebung und seine Reinigung und wir gehen weiter. Wir bleiben nicht in dem Staub. Und je mehr wir Ja zu ihm sagen und Nein zu der Dunkelheit sagen, desto mehr Sieg werden wir in unserem eigenen Leben haben. Schütze deine Ohren, schütze deinen Mund, mache gewisse Entscheidungen, die du machen musst in dein Leben. Fünftens. Mach ich ganz schnell, ich verspreche das. Jesus sucht Sardes. Sardes war eine Gemeinde. Und was bei Sardes passiert ist, glaube ich, ist das, was uns droht in große, erfolgreiche Dienste in Deutschland und in der westlichen Welt. Die hatten einen Ruf, dass die lebendig waren, aber sie waren aber tot. Ich glaube, wir werden uns erschrecken, wenn wir sehen würden, wie viele Diensten sogar in unserem Land einen Ruf haben, einen Namen haben, dass die Leben haben, aber die Wurzeln sind schon vertrocknet. Und du kannst eine Weile weitergehen ohne starke Wurzeln, wie ich gesagt habe. Aber Jesus sucht keine Braut, die tut, als wäre sie noch eine Braut, obwohl in ihrer Herze sie weit weg ist. Er sucht eine Braut mit authentischer, frischer, heutiger Liebe ihm gegenüber. Wo es nicht um Performance geht, sondern um Echtheit in dem Leben. Und ihr Lieben, wir lieben in unser Leben individuell und als Gemeinden, für die Anerkennung von Menschen zu leben. Für manchen von uns reicht es aus, dass wir einen guten Ruf vor Menschen haben, auch wenn das nicht mehr authentisch ist in unserem Leben. Ihr Lieben, weißt du, das heißt Menschenfurcht. Das heißt Menschenfurcht. Für uns sind die Meinungen von Menschen wichtiger als unser aktueller Zustand vor Gott. Und wir müssen Demut entwickeln, indem wir Inventur, Bestandsaufnahme in unsere Herzen auf eine regelmäßige Art und Weise machen können und sagen, hey, ich bin vertrocknet, ich brauche Hilfe, ich brauche belebt zu werden in manche Bereiche in meinem Leben und nicht, dass wir ständig von unserem Ruf angehen, sondern weil unser Ruf kann die Welt nicht erretten. Nur das Leben, was tatsächlich in uns ist, kann die Welt erretten. Und ihr Lieben, was für ein trauriger Zustand, einen Ruf zu haben, dass du lebendig bist, aber in dir ist gar kein Leben mehr. Jesus will eine Braut, die authentisch ist, die frisch ist in Liebe, die nicht für die Anerkennung von Menschen lebt, sondern für die Anerkennung Gottes. Letzte zwei, Philadelphia. Jesus sucht eine Braut, die treu ist im Kleinen. Die Gemeinde in Philadelphia hat er kein schlechtes Wort dafür. Er hat die einfach gelobt, dass die treu waren und wenn es schwierig war, die nicht aufgegeben haben. Ihr Lieben, manchmal die einzige Kraft, was du in dein Leben hast, ist die Kraft, nicht aufzugeben. Ist die Kraft, nicht aufzugeben. Und Jesus sagt sowas zu der Gemeinde in Philadelphia. Ihr hattet nur ein kleines bisschen Kraft, aber ihr habt nicht aufgegeben. Wir hatten ein Motto in Kansas City: If you don't quit, you win. Wenn du nicht aufgibst, du gewinnst den Sieg. Und Jesus sucht nicht grundsätzlich, dass wir Großartiges machen in den Augen von Menschen. Er sucht, dass wir treu sind in dem Kleinen, was wir von ihm empfangen haben. Manchmal ist es, wie du mit deinem Bruder oder mit deiner Schwester verhältst, wenn niemand das sieht. Dass du Jesus nicht verleugnest, wenn du die Chance hast, ihm zu verleugnen. Dass in dem, was er dich anvertraut hast, du treu bleibst, wenn niemanden sieht. Und Jesus sagt, die Belohnung, wenn du treu in Kleinem ist, dass ich dir mehr anvertrauen werde. Die, die ich im Kleinen vertrauen kann, und Jesus sucht eine Braut, die mit ihm läuft in seinem Königreich, wo er weiß, ich kann sie Dinge anvertrauen. Sie wird treu sein mit den Dingen, die ich ihr gebe, genau wie ich treu war mit dem, was mein Vater mir anvertraut hat, als ich Mensch wurde. Das letzte ist Laodicea. Da hätte man vieles sagen können über Laodicea, aber ich nehme nur eins davon. Laodicea war eine Gemeinde, was in vielen Kompromissen war. Aber es gab grundsätzlich nur ein Problem in Laodicea. Die hatten Jesus ausgeschlossen. Die waren nicht mehr abhängig von Jesus. Jesus stand draußen und die waren drinnen und dachten, die hatten es alles. Das war eine Selbstständigkeit da. Wir sind reich, wir sind angekommen, wir brauchen nichts mehr. Und Jesus war draußen. Und Jesus sucht eine Braut, die nicht selbstständig ist, sondern die abhängig ist. Ein Leben der Abhängigkeit auf dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, das fällt uns schwer als westlichen Christen, als deutsche Christen. Wir wollen die Dinge tun können. Aber Jesus sagt, ich suche die, die von meinem Geist in Abhängigkeit leben. Die von meinem Geist sich führen lassen, auch in kleine Entscheidungen in dem Leben. Dass wir nicht zu denen gehören, die angekommen sind, dass wir zu denen gehören, die sagen, ich gehöre Jesus und ich lebe durch ihn. Ein Volk, das die Tür öffnet und sagt, Jesus, komm hinein in meinem Kram und helfe mir für dich mit meinem ganzen Herzen zu leben. Wo fängt es an? Es fängt an bei Liebe. Wir sind zum Ende Kapitel 3 gekommen, etwas passiert am Anfang Kapitel 4. Johannes bekommt eine Einladung, komm hierher auf. Es ist eine offene Tür, ich will, dass du etwas siehst. Und er sieht dieses großartige Bild des Thronraums Gottes. Ihr Lieben, unsere Liebe für Gott, unsere Hingabe für Gott fängt an bei Liebe. Und unsere Liebe für Gott fängt an von Faszination bei ihm. Unsere Herzen lieben ihn, weil wir von seiner Liebe fasziniert sind. Weil wir eine Offenbarung von seiner Liebe haben. Erste Liebe wirst du nie tun, wenn seine Liebe nichts wert ist. Aber wenn dein Herzen neu erweckt ist zu seiner Liebe, du wirst ihn lieben können, du wirst dein Leben hingeben können, du wirst treu bleiben können, du wirst dich mit seinem Wort beschäftigen können. Und ich möchte einfach heute Abend, jetzt zum Schluss, dass wir alle zusammen aufstehen. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, zu kommen. Und sein Finger und ihm die Freiheit zu geben, sein Finger auf unserem Herz zu tun und zeigen, wo sind die Bereiche, wo ich belebt werden muss? Wo sind die Bereiche, wo ich mich vorbereiten muss? Das ist unsere Ehre als seine Braut, uns für ihn vorzubereiten. Die sind nicht die einzigen Bereiche, worin wir uns vorbereiten. Die sind vielleicht die herausfordernden und die am meisten angegriffenen Bereiche unseres Lebens. Ich ermutige euch, euch zu beschäftigen mit diesen Briefen, aber nur von diesem kurzen Überblick. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und du unseren Herzen, jeder Einzel von uns, 1, 2, 3 Bereiche offenbarst, wo wir uns vorbereiten können. Hast du dein erster Liebe verlassen? Hast du deine Faszination mit Jesus ein Stück weit verlassen? Fällt es dir schwer, dein Leben Jesus in Vollkommenheit hinzugeben? Ist seine Liebe besser als Leben oder ist dein Leben besser als seine Liebe? Brauchst du eine neue Vision von der Ewigkeit, von deiner ewigen Bestimmung? Brauchst du neu zu verstehen, dass du für immer mit Jesus herrschen wirst? Dass es nicht nur eine Story ist, dass es deine Wahrheit und deine Zukunft ist? Brauchst du dich mehr beschäftigen mit der Wahrheit? Gehst du hin und her zwischen unterschiedlichen Lehren? Du weißt nicht, was die Wahrheit überhaupt ist. Kommt Gott auf dich zu und sagt, verbringe Zeit mit mir in meinem Wort. Gibt es Bereiche in dein Leben, wo Kompromisse eingeschlichen sind? Im Bereich Immoralität, in deine Augen, wo du Dinge angeschaut hast, zugehört hast, Scherze gemacht hast, die unrein waren, die Barriere geschaffen haben, die deine Schärfe weggenommen haben. Weil Gott will dir füllen mit seinem Geist, seine Kraft mit dir teilen. Hast du einen Ruf, dass du lebendig bist, aber in deinem Herzen du weißt, ich bin ein bisschen vertrocknet. Meine Liebe ist nicht mehr frisch und authentisch. Ich muss Inventur, ich muss Bestandsaufnahme in meinem Leben machen. Und ehrlich mit mir sein. Ich liebe, beliebt vor Menschen zu sein. Aber ist mein Ruf größer als die Realität? Hast du kleine Kraft? Brauchst du Verstärkung, treu in einem kleinen Ding zu sein? Vielleicht bist du eine Mutter zu Hause, hast große Verheißungen auf dein Leben. Aber alles, was du siehst morgens, wenn du aufstehst, ist Wäsche.